Transparenz ist ein Riesenthema. Es geht darum zu sagen, dass das hier mit KI generiert wurde und dann ist es auch okay. Und dann geht es ganz stark um Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit dem Umgang von KI-generierten Bildern heißt, das Ganze fördert wieder Vertrauen und das wiederum führt zu Loyalität. Und das ist total wichtig, wenn wir von Markenkommunikation sprechen.
Suits and Sneakers Digital Edition. Ein Deininger-Podcast für Entscheiderinnen und Entscheider. Mit Harald Fortmann.
Immer mehr Marken setzen in ihrer Kommunikation auf Menschen, die gar keine echten Menschen sind. KI-generierte Avatare erobern Werbung und Social Media. Doch was macht das mit Konsumentinnen und Konsumenten und mit der Glaubwürdigkeit von Unternehmen? Wir sprechen heute über Chancen, Risiken und die entscheidende Frage. Wie sollten Unternehmen KI-generierte Inhalte einsetzen? Und wie besser nicht? Mein Name ist Harald Fortmann. Ich begrüße Sie recht herzlich zu einer neuen Folge von Suits & Sneakers in der Digital Edition. Mein heutiger Gast ist ein kreativer Grenzgänger zwischen analoger und digitaler Welt. Jemand, der Konventionen hinterfragt und neue Perspektiven eröffnet. Schon während seinen Karriereanfängen in klassischen Agenturen hat er gerne bestehende Prinzipien aufgebrochen und mit digitalen Konzepten neu gedacht. Heute beschäftigt er sich als Senior Vice President bei Vongdoody, der Creative Technology Agency von Infosys, tagtäglich mit den Potenzialen, aber auch den Herausforderungen von KI-generierten Inhalten für die Markenkommunikation. Willkommen, Dennis Dünnwald, zum Podcast Suits & Sneakers in der Digital Edition.
Hallo, vielen, vielen Dank, Harald, für das tolle Intro.
Ich freue mich sehr, dich heute im Podcast zu haben. Ich freue mich immer, dich zu sehen und zu sprechen. Es ist immer ein Vergnügen, weil du immer sehr reflektiert bist und immer bei mir sehr viele Impulse hinterlässt. Und ich freue mich insbesondere, dass wir den heute aufnehmen, ausgesendet in ungefähr zweieinhalb Wochen. Aber gerade gestern Abend kam ja die für mich zumindest doch überraschende Meldung, dass Sam Altman von OpenAI für 6,8 Milliarden US-Dollar die I.O.-Produktbude von Jony Ive, dem ehemaligen Apple-Designer, gekauft hat und neue OpenAI-Hardware dann eben auch produziert werden wird. Und viele singen jetzt schon das Lied des Todes sozusagen auf Apple und denken, OpenAI wird das neue iPhone werden. Sind wir am Anfang eines kompletten neuen Zeitalters, wo die KI dann auch wirklich in unser Leben eintreten wird und nicht nur irgendwo im Hintergrund spielt?
Ja, ziemlich sicher, muss ich sagen. Vielleicht auch nochmal kurz zu den Gedanken, die du gerade hattest, was da alles passiert rund um Sam Altman. Sehr, sehr interessant, auch die Themen, die sich so überschneiden mit dem Worldcoin und so weiter und so fort. Also da gibt's ganz, ganz viele Bewegungen um ihn herum. Lohnt sich auf jeden Fall zu folgen und genauer zu beobachten. Man sagt, es ist die zweite industrielle Revolution, die wir gerade erleben. Und ich habe das Gefühl, dass da viel dran ist und das sieht man auch ganz stark an dem, wie stark die Suchbewegungen gerade sind auf allen Seiten, gerade auch im Marketing. Ne? Und ich beobachte das Ganze sehr stark, muss aber sagen, dass sogar mit wirklich täglichen Updates, die ich mir versuche fest einzuplanen, ich schon gar nicht mehr wirklich hinterherkomme, was die LLMs angeht, was die Entwicklung angeht, wie schnell die Sachen sich nach vorne bewegen. Und man merkt, dass selbst so ein Riese wie Apple langsam abgehängt wird, dass es große Probleme gibt rund um Siri, die nach wie vor sehr, ja, wie soll ich sagen, man kann schon fast sagen, dumm ist. Ja, von daher war es absehbar sozusagen, was wir da gestern gehört haben oder was da jetzt über die News-Plattform so rübergeschwemmt wird. Da passiert aktuell super viel, super, super viel. Ich sehe sehr, sehr viel Potenzial darin. Ich schaue einzelne Themen natürlich auch mit Skepsis, aber bin, wie du gerade ja auch schon so ein bisschen beschrieben hast, immer offen und versuche da irgendwie die positiven Dinge zu sehen und die mitzugestalten und zu shapen.
Denn das vielleicht mal zum Anfang nochmal zu Vongdoody. Vongdoody ist die Creative Technology Agency des internationalen IT-Unternehmens Infosys, eines der größten IT-Unternehmen der Welt, aus Indien stammend. Aber was genau bedeutet das eigentlich? Mit was beschäftigt ihr euch in eurer täglichen Arbeit?
Genau das, was du beschreibst. Wir sind quasi der kreative, innovative Ast von Infosys. Das macht es vielleicht ganz, ganz leicht greifbar. Wir versuchen kreative Exzellenz, kreative Kraft mit Technologien, Cutting-Edge-Technologies, so wie zum Beispiel KI, aber auch andere Themen rund um CRM. Wir haben bei uns im Netzwerk viele Salesforce-Experten sitzen etc. pp. Also das ganze Thema auch rund um Content Management und die großen Systeme, die dahinter stecken. Also dass wir das natürlich und nahtlos verbinden. Und wir wenn wir wieder aufs Wongdoody schauen, versuchen wir das in drei Säulen sozusagen runterzubrechen, was wir tun. Zum einen digitales Marketing. Und da geht es ganz viel auch um Marketing-Transformation. Also herkömmliche Marketing-Playbooks zu hinterfragen und neu aufzusetzen. Also all das, was bisher vielleicht funktioniert hat, funktioniert mit all den Umwälzungen, Umbrüchen, die wir vorhin beschrieben haben, nicht mehr so richtig. Und da gucken wir genau hin und können eben genau das tun, was wir gerade beschrieben haben. Technologie, also eine technologische, vielleicht sogar IT-Brille aufziehen und in die IT-Infrastruktur reingehen und von da aus anfangen oder eben von der anderen Seite auf die Marke, Brand Strategy, Brand Communication. Und das alles dreht sich rund um das Thema digitales Marketing. Product Design ist die zweite Säule und dann haben wir die dritte Immersive Experiences, also auch ganz vieles, was sich weiter ins Virtuelle rein bewegt. Auch da spielt KI eine Riesenrolle, ne? Also bei Content-Produktion im virtuellen Umfeld sozusagen. Also das ist so ein bisschen in kurz gesagt oder versucht kurz zu sagen, gesagt, was wir tun.
Soviel ich weiß, habt ihr ja auch in Düsseldorf gerade zu dem Thema Immersive so ein Ausprobierstudio auch, ne, damit die Leute das mal ein bisschen anfassen. Weil ich glaube, das ist ja alles noch so ein bisschen, also ich selber habe natürlich auch die Apple Vision Pro und da kann man ja wunderbar schon so entdecken, was da so passiert und was machbar ist. Aber ich glaube, das ist genau das Thema. Die Leute, also ich merke es ja auch immer, wenn ich Freunden oder Bekannten das aufziehe, dass sie dann erst verstehen, wo die Magie eigentlich in diesen Themen ist. Und ich glaube aber, das ist noch wirklich Neuland und die Leute müssen es ausprobieren, um es zu verstehen.
100%. Da sagst du was Wichtiges und Richtiges. Also dieses Living Labs, beziehungsweise der Ort in Düsseldorf, wo man die Dinge dann ausprobieren kann, ist, glaube ich, essentiell. Also einfach, um zu verstehen, wie weit geht das Ganze, wenn es um Immersivität geht oder wie weit geht das Ganze, wenn es um intelligente Interfaces geht, die wir auch quasi in der zweiten Säule bearbeiten. All das kann man dort vor Ort erleben und das macht natürlich total Sinn, weil sonst ist alles Theorie und wir sprechen immer noch davon, Kommunikation, Experiences, wie auch immer, für Menschen zu machen. Und da muss man einfach verstehen, wie weit geht das Ganze, wie fühlt sich das an, wo gibt es Hürden. Also auch bei der Apple Vision Pro gibt es viele, viele Punkte, wo man sagen muss, das ist total spannend und innovativ und macht einen Riesenspaß. Aber es gibt genauso viele Themen, wo man merkt, okay, da wir sind im Anfangsstadium, sagen wir so.
Ich glaube, das ist genau das Thema. Ich glaube, insgesamt wissen wir ja aus der Digitalisierung, jetzt mit KI wird es noch mehr. Es ist viel einfach mal ausprobieren, um überhaupt ein Verständnis zu haben. Man merkt, dass viele Leute sich natürlich zu selbsternannten KI-Experten benennen. LinkedIn ist voll davon. Wenn man das mal hinterfragt, hat man natürlich da ein anderes Bild. Vor einigen Wochen hat Mark Zuckerberg einen Abgesang auf die Agenturlandschaft gesungen und hat ganz klar gesagt, brauchen wir in Zukunft nicht mehr. Der CEO einer der großen Kreativagenturen hat letztens gesagt, Harald, die Hütte brennt und wir haben keine Ahnung, wo der Feuerlöscher ist. Seid ihr durch den Zusammenschluss mit einem der größten IT-Unternehmen der Welt, mit Infosys, einen Schritt weiter? Ist das jetzt eigentlich ein guter Deal gewesen, um euch weiterzubringen, gerade auf dieser Creative Technology-Reise?
Ja, 100%. Also ich glaube nach wie vor, dass genau da die Zukunft von Markenkommunikation liegt, genau in diesem Sweet Spot. Und natürlich ist es total herausfordernd, an manchen Stellen die gleiche Sprache zu finden. Ja, also zwischen eben einer Person, die einen Tech-Background hat und einer vielleicht kreativen Person. Das sind alles Sachen, über die müssen wir jetzt aber nachdenken, weil ich glaube, gutes Marketing in Zukunft auf IT-Infrastrukturen stattfindet und dass auch Kreative die Tools verstehen, die Systeme viel tiefer verstehen müssen, um herauszufinden, wie weit kann man gehen. Mark Zuckerberg verstehe ich aus seiner Perspektive. Ich glaube aber, dass quasi das Ende der Agenturen ist nicht da und aus meiner Sicht auch nicht absehbar, weil ich glaube, dass Llama oder die LLMs von Meta, wie sie jetzt Daten sammeln über auch offizielle Beiträge und Postings, dass wir da eher über sozusagen Lower Funnel Assets sprechen. Ich glaube stark daran, dass nach wie vor Menschen kaufen und folgen und haben eine Markentreue, weil ich glaube, dass Menschen Marken folgen, die gute, richtige Geschichten erzählen, die die richtigen Werte haben, wo ich das Gefühl habe, dass sie mit mir kommunizieren. Und da spielt Tech natürlich eine Riesenrolle, auch in der Personalisierung, in der Automatisierung etc. pp., in der Diversifizierung. Ich glaube aber, dass wir gerade in der ganzen Diskussion, und das zeigt mir das Beispiel von Mark Zuckerberg, das ganze Thema Herz, Seele von Marken ein kleines bisschen vergessen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist, nämlich genau diese Dinge zusammenzubringen. Also heißt zum einen, strategischer Challenger zu sein für Marken und Markenverantwortliche, kreative, starke narrative Plattformen zu bauen, auf denen wir Ideen auserzählen können. Und dann eben der Tech-Aspekt, der Effizienz reinbringt, der Personalisierung etc. pp. Reinbringt. Und vielleicht ist das nichts Neues, was ich sage, aber es ist eine ganz feine Linie, die wir gerade beschreiten. Und ich verstehe den Gedanken, dass den Ausspruch, den du vorhin genannt hast, die Hütte brennt. Ja, die Hütte brennt. Es ist super viel Dynamik. Ich beschreibe das immer als Vibration. Man spürt überall Bewegung. Aber ich sehe da sehr, sehr viel Potenzial drin und ich bin sehr froh, dass wir eben Kollegen und Kolleginnen haben, die sehr, sehr tief in diesen ganzen technischen Systemlandschaften gut aufgestellt sind. Ja, also wir haben Leute, die AEM-Experten sind in den kleinsten Details. Das sind so wertvolle Dinge, wenn wir über große Systeme oder auch über Automatisierung etc. pp. Sprechen, über Adobe oder Ähnliches. Von daher, es ist viel Bewegung drin, aber ich sehe das nach wie vor als etwas Positives.
Das ist toll. Das ist genau das, was die Einstellung, die wir, glaube ich, brauchen bei den Menschen auch, um sich mit diesen Themen zu beschäftigen und auch mit der kritischen Situation. Vielleicht kannst du noch mal erklären, was auch vielleicht ein paar Beispiele von euren Kunden, was eigentlich heute schon im Bereich der Markenkommunikation im Zusammenspiel mit KI schon möglich ist. Vielleicht kannst du da mal ein, zwei Beispiele geben.
Grundsätzlich, ich gebe jetzt ein, zwei Beispiele gleich. Wir haben zu dem, was ich gleich sagen werde, auch eine Studie gemacht, also zur Akzeptanz von AI-generierten Meta-Humans sozusagen. Und wie hoch ist die Akzeptanz in der Werbung, wenn wir über virtuelle Menschen sprechen oder Meta-Humans? Ich finde es total gut und wichtig, dass wir auch eben über solche Themen nachdenken, beziehungsweise, dass wir jetzt nicht einfach sagen, ja, das ist die Zukunft, virtuelle Influencer, virtuelle Models und so weiter und so fort, sondern dass wir das Thema über eine Studie beleuchtet haben. Was machen wir da alles schon? Wir machen viele, viele Dinge, die sich rund um sozusagen Asset-Produktion drehen. Also heißt, wir können zum einen darüber nachdenken, dass wir selbst als Agentur helfen, die Leute in die KI-Welt zu überführen, im Marketing. Zum anderen haben wir Ansätze, wo wir Self-Service-Plattformen bauen. Das heißt, wo wir den Leuten oder den Marketeers die Möglichkeit geben, selbst über Prompts und eigene Tools Assets zu produzieren, die auch in der Markensprache stattfinden. Also heißt nicht einfach random. Das ist ja ein großes Thema, dass wir, wenn wir das nicht mit Markentonalität, Markenvisualität oder Identität verbinden, dass es in einer Belanglosigkeit landet. Also heißt, alle können Content produzieren, alle Menschen quasi auf der Welt. Also die Hürde ist extrem gefallen über die letzten Monate und Jahre. Und da ist es eben total wichtig, dass wir das verbinden mit der Marke selbst. Das heißt, wenn ich als Marketing oder als kreative Person beim Kunden prompte, dann kommt etwas raus, was der Markenvisualität entspricht. Das ist so das eine. Wir arbeiten aber auch ganz stark mit Digital Twins, wenn es rund um das Thema Automotive geht, weil da muss es extrem, extrem präzise sein, was die Produktabbildung angeht, also keine Verfälschungen, die Reflexionen müssen perfekt passen. Und auch da arbeiten wir natürlich mit KI, generativer KI, das heißt Hintergründe, die dann eingespielt werden. Das heißt auch da, wir können sehr viel internationaler denken in der Ausspielung. Wir haben intelligente Interfaces als ein Thema. Das heißt, wir schauen, dass wir Datenpools nehmen. Da haben wir zum Beispiel mit dem Handelsblatt Research Institute zusammengearbeitet, was ich sehr, sehr spannend finde, weil es kuratierte Daten sind. Also das heißt, es wird nicht irgendwo aus dem Internet gezogen. Also Fake News ja auch ein großes Thema. Sondern es sind kuratierte Daten, die wir aber genutzt haben, um daraus eine intelligente Anwendung zu machen. Bis vor einem halben Jahr, / ein bisschen länger, war das noch ein PDF, was hinten rausgefallen ist. Ein Trend Report PDF, also abgeschlossen, nicht mehr anpassbar, sehr, sehr valide, was da drin steht, also sehr wertvoll, aber auch sehr zeitkonsumierend. Und wir haben jetzt eben diese Daten genommen und das Ganze mit generativer KI verbunden, so dass im Hintergrund jetzt ein Assistent läuft, in dem du Fragen stellen kannst, wo du sagen kannst, hey, kannst du mir bitte diese beiden Wirtschaftsaspekte zusammenbewegen? Kannst du mir das auf 5 Minuten runterbrechen? Kannst du mir das in Audio ausgeben, weil ich kann jetzt gerade nicht lesen oder ähnliches. Also das meine ich mit personalisiert, intelligent, Hürden abbauen, gute, starke Experiences zu bauen. Das ist ein weiterer Case, den wir machen. Und ansonsten dreht sich da ganz, ganz vieles gerade um Asset-Produktion. Und wir selbst nutzen natürlich auch KI oder Tools, um ja Research abzukürzen, um da in die Tiefe zu kommen. Aber wichtig ist eben, dass da immer noch ein menschlicher Faktor drin ist, dass da Intuition drin bleibt etc. pp. Und genau, das sind so momentan die Themen, an denen wir arbeiten. Und die große Frage ist eben, wie verbindet man all diese Aspekte weiter? Also heißt, wie verbindet man Kreativität und Technologie weiter, sodass es immer zugänglicher und passender wird für die Leute, mit denen wir kommunizieren? Mhm.
Und ich meine, das sind ja zwei verschiedene Bereiche, nenne ich es jetzt einfach mal. Das eine, würde ich sagen, ist der große Vorteil ja, dass du personalisierte oder eben auch Assets produzieren kannst, die in verschiedenen Szenen sind. Ja, Automotive hast du angesprochen, mit verschiedenen Backgrounds. Du kannst das Auto nach Südafrika oder nach LA oder nach China oder sonst wo bringen. Und während das Thema Handelsblatt Research Institute, da finde ich ja auch das genial, dass das ermöglicht da ja nochmal einen kompletten neuen Revenue Stream. Also das eine ist für mich so ein bisschen, ich spare Geld, weil ich einfach mehr und schneller Assets produzieren kann. Das andere ist tatsächlich, ich verdiene mehr Geld, weil ich meine Reports, die ja sehr hochwertig sind beim Handelsblatt Research Institut, weil ich sie eben adaptieren kann. Also ich kann sagen, ne, ich bin jetzt hier Personalberater und ich interessiere mich dafür und dann passt er ja den Report auf meine Branche, auf meinen Wissensdurst gerade an und das generiert ja mehr Käufer für dieselbe Studie, die gemacht worden sind. Das heißt, die Daten, die dort erforscht wurden, können ja mehrfach verkauft werden. Und das finde ich auch nochmal ganz interessant, weil viele haben das immer nur so als KI spart uns Mitarbeiter, / Geld und so weiter, was es ja in vielen Fällen auch tut. Das ist einfach eine Effizienzsteigerung oder eben auch die Möglichkeiten ja auch an, ja, ich könnte jetzt so ein Auto ja auf die Arktis stellen. In echt wird das, glaube ich, ein bisschen schwierig, das zu shooten. Und auf der anderen Seite ist es aber eben auch um neue Wege der Vermarktung von Produkten auch anzugehen. Das finde ich super spannend.
Um das nur noch zu ergänzen, was du gesagt hast, auch die Datenpunkte bei dem Handelsblatt-Case, also es war ein Riesenhaufen an Datenpunkten, der dann liegen gelassen wurde. Und ich finde es total spannend, weil jetzt ist es quasi eine never-ending story. Also heißt, diese Datenpunkte können sich immer neu ziehen und der Trendreport kann sich jetzt quasi für immer weiterentwickeln. Und wie du schon sagst, die Distributionsbreite ist viel, 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 viel größer geworden. Und total, hast du recht.
Jetzt kommen wir nochmal zu eurer Studie zum Thema KI-Menschen in der Markenkommunikation. Die habt ihr ja mit unserem gemeinsamen Freund der Hochschule der Medien, in dem Fall mit Professor Dr. Stefan Schuster, genau, gemacht. Wir verlinken diese Studie auch gerne in den Shownotes für diejenigen, die sie da nochmal lesen wollen. Was ist denn die Meinung hier, die Konsumentinnen und Konsumenten haben zu Inhalten, die mit KI-generierten Menschen oder auch Produkten darstellen?
Mhm. Super spannende Studie. Also zum einen ist, glaube ich, relativ greifbar beziehungsweise logisch, dass eine spürbare Skepsis da ist. Mhm. Es kommt aber total auf den Kontext an. Es kommt total darauf an, in was für einer Branche wir uns bewegen. Ja, also wenn wir jetzt von Beauty sprechen, ist die Skepsis natürlich sehr viel höher, weil es geht ganz stark um Transparenz unterm Strich, um Ehrlichkeit und um Authentizität. So, wenn ich KI nutze, um Haut oder Menschen darzustellen, die ultra perfekt sind, dann ist natürlich klar, dass es nicht funktioniert. Wenn es jetzt aber viel technikorientierter ist, dann ist das ganze Thema schon, dann sind die Leute schon sehr, sehr viel offener. Das heißt, was in dieser Studie herauskam, in kurz, wie gesagt, kann man sich gerne nochmal durchlesen, ist, dass Transparenz ist ein Riesenthema. Es geht darum zu sagen, dass das hier mit KI generiert wurde und dann ist es auch okay. Nochmal, es kommt ganz auf den Kontext an. So. Und ich glaube auch, dass wenn man jetzt sagt, okay, wir sind im Social Media Umfeld, dass das auch nochmal anders ist, als wenn du über E-Commerce und kurz vorm Einkauf, also wenn es viel stärker ans Produkt rangeht. Und es geht auch darum, Produktechtheit, also dass das alles so abgebildet ist, wie ich mir das vorstelle. Wenn ich auf einer Reiseplattform von einem Reiseanbieter bin, dann will ich ein echtes Foto sehen. Dann will ich kein KI-generiertes Bild sehen. Nochmal zurück, Transparenz, Inhalte kennzeichnen. Und dann geht es ganz stark um Ehrlichkeit. Ehrlichkeit mit dem Umgang von KI-generierten Bildern heißt, das Ganze fördert wieder Vertrauen und das wiederum führt zu Loyalität. Und das ist total wichtig, wenn wir von Markenkommunikation sprechen. Heißt, unterm Strich ist es total wichtig, sich die Fragen zu stellen, welche Rolle soll das Ganze bei mir in der Markenkommunikation einnehmen? Ich würde auch sagen, nichts überstürzen. Jetzt nicht einfach alles ersetzen und jeden Menschen ersetzen, weil man denkt, man spart darüber jetzt massiv Kosten oder Ähnliches. Und KI als Werkzeug verstehen. Als Werkzeug, um Dinge zu potenzieren, an manchen Stellen vielleicht auch noch mal ein bisschen fantasievoller, kreativer zu werden. Das, was du vorhin meintest, du kannst ein Auto auf einmal auf dem Mond Probe fahren oder so. Ne? Das sind total spannende Geschichten, auch wenn sie vielleicht im ersten Moment keinen Sinn machen. Aber es kommt einfach dann auch auf die Grundidee an. Und vor allem einfach authentisch bleiben. Das ist total wichtig. Gerade im Social-Media-Umfeld, glaube ich, wird es eine große Gegenbewegung geben. Also heißt, wir erleben, dass wir mehr und mehr KI-generierten Inhalt auf diese Plattform gespült bekommen, von den Plattformen selbst auch. Und ich glaube, dass die Leute, dass diese Künstlichkeit, also zu viel Künstlichkeit oder ausschließlich Künstlichkeit, das Gefühl geht ja auf, dass das dazu führt, dass wir wieder weg, dass wir uns wegbewegen und dass das ganze Thema Humanismus, der Mensch im Mittelpunkt, noch größer wird, als es vielleicht sowieso bis hierhin der Fall war.
Komme ich gleich nochmal drauf. Nochmal zurück zum Thema Transparenz. Ihr geht also heute hin und kennzeichnet auch KI-generierte Inhalte, sodass der User das sehen kann. Ich habe das zum Beispiel letztens bei, ich glaube, eine Lidl oder Aldi-Werbung war das, da stand da, Hintergrund wurde KI generiert. Macht ihr sowas dann auch in diesen Werbebotschaften oder Kommunikationen?
Da sind wir gerade tatsächlich tief in Gesprächen, wie wir mit diesen Themen umgehen, auf den Marken, in der Kommunikation bei unseren Kunden. Ich würde es empfehlen, 100%, und es wird demnächst auch verpflichtend sein. Also dass das gemacht werden muss per Gesetz. Von daher ja, wir kennzeichnen das. Genau.
Genau. Richtig. Du sprichst den AI Act der Europäischen Union an, der eben diese Transparenzpflicht dann eben auch einführt. Das ist richtig. Ich war vorletzte Woche auf einer Cybersecurity Konferenz auf Sylt und da ist eben auch sehr stark von diesen, also nicht nur von den Cyberangriffen sozusagen in deine Infrastruktur gesprochen worden, sondern ja vor allem eben auch von Inhalten, die dort aus den verschiedensten Ländern, verschiedene Länder, also natürlich, jetzt sprechen wir über Deutschland natürlich maßgeblich, aber reingespült werden, sodass eben auch Konsumenten verwirrt werden, eben mit falschen Botschaften, mit falschen Kommunikationen, auch hin bis zu Marken. Also es wurde auch darüber gesprochen, dass auch Marken angegriffen werden mit falschen Inhalten zu ihren Produkten oder falschen Reviews und so weiter. Ist das ein Thema, was ihr schon beobachtet oder ist das gerade in den Anfängen?
Auf Kundenseite, wenn wir jetzt ganz konkret über Cyberangriffe oder über Angriffe über generativer KI grundsätzlich sprechen, das bekomme ich noch nicht richtig mit auf unseren Kunden, auf unseren Marken. Ich sehe natürlich immer wieder, gerade auch auf Social Media, dass einzelne Brands und oder Profile da schon irgendwelche Warnungen aussprechen. Hey, hier gibt's gerade irgendwelche Themen, Assets, wie auch immer, die von uns durch die Welt gejagt werden. Das sind nicht wir. Also sowas passiert natürlich und das führt wiederum genau zu einem Punkt, den ich in der Studie gelesen habe, dass knapp 60% der Befragten in dieser Studie die Authentizität von Online-Content mehr hinterfragen, als es bis jetzt der Fall war. Und das ist ganz klar verbunden mit dem Aufkommen von generativer KI und einfach der Kraft und der Macht dahinter. Ne? Also ethische Themen sind natürlich ein großes Thema. In der gleichen Studie wird davon gesprochen, dass knapp 50% der Hinterfragten oft oder eigentlich immer die Authentizität von Nachrichten hinterfragen. Und das ist natürlich ein Riesenwarnsignal für das Umfeld grundsätzlich. Es zeigt ganz gut auf, aus meiner Sicht, was da auch an negativen Seiten mitschwimmt. Und all das muss man sich gerade, glaube ich, auch im Marketing, in der Kommunikation als Marketingverantwortlicher oder Verantwortliche, die Fragen muss man sich stellen. Man muss versuchen, Antworten darauf zu entwickeln, auch wenn wir mitten in der Bewegung sind. Das ist total wichtig. Also heißt, ganz konkrete Beispiele oder Fälle hatte ich noch nicht. Ich sehe diese Bewegung aber auf jeden Fall.
Ich bin überrascht, dass doch so viele kritisch damit umgehen oder das auch hinterfragen. Ich erlebe es ja an mir selbst. Wenn ich Nachrichten aus den USA lese, weiß ich momentan auch nicht, was fake und was real ist, weil die Realen hören sich so fake an. Aber ich glaube, das ist einfach auch eine schwierige Zeit momentan. Also du gehst schon davon aus, dass Menschen noch in der Lage sind, überhaupt KI-generierte Inhalte von Reellen zu unterscheiden?
Noch vielleicht. Mhm. Also da sehen wir natürlich auch diese ganzen Bewegungen. Ich habe es vorhin, glaube ich, gesagt, Llama 3.1, Gemini 1.5, Perplexity, ChatGPT 4.0, 1.0. Also das ist ja, da passiert ja unfassbar viel. Und ich habe gestern noch ein kurzes Video gesehen, als generative KI aufkam und sie haben immer den gleichen Prompt genutzt, mit was für einer Geschwindigkeit sich das Ganze verändert. Also am Anfang waren die Augen noch oben auf dem Kopf und so weiter und so fort, eher ja, wie von einem Künstler gezeichnet. Und heute sind das fast perfekte Videos. Und ich glaube, dass gerade ältere Generationen heute schon extreme Herausforderungen haben, das, also authentische Inhalte oder echte Inhalte von KI-generierten zu unterscheiden. Ich glaube, jüngere Generationen haben immer noch das ist ganz schwer zu beschreiben, aber es ist so ein Sense, ein Gefühl dafür, was echt und was nicht ist. Ich glaube, also ich bekomme das auch im Bekanntenkreis ganz viel mit, wo ich Sachen gezeigt bekomme, guck mal, das, und ich sage, ja, aber das ist KI generiert, das ist nicht echt. Und das ist natürlich eine Herausforderung. Das heißt, du musst all diese Menschen mitnehmen und deswegen finde ich es total richtig, dass diese Sachen ausgewiesen werden, dass draufgeschrieben werden muss, was KI generiert ist und dass wir eben ja auch uns diese ganzen ethischen Fragen rund um das Thema Bias, Diskriminierung, Datenschutz, Privatsphäre, Verantwortung etc. pp. Die müssen wir uns stellen. Und da gibt es keine einfachen Antworten drauf, aber das müssen wir tun. Ganz, ganz wichtig.
Ich erinnere mich daran, dass ich heute Morgen noch, es gibt auf Radio Hamburg so eine lustige Satire-Sendung, morgens immer Schule mit Ä. Da ging es auch darum, ob denn ein Video auf Instagram, wo eine Giraffe vor Fehmarn, glaube ich war es, surft, ob die real ist oder falsch. Und die Lehrerin versuchte das zu erklären. Und ich glaube, dass die große Herausforderung wird Bildung sein. Ja, mein Sohn hatte in der 5. Klasse schon einen Unterricht, wo es darum ging, wie kann ich eigentlich Fake-Fotos auf Instagram erkennen und so weiter. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass das Bildungssystem da auch aufschließt, damit wir diese digitale Bildung in den Schulen auch haben. Ich glaube, das ist super wichtig. T-Transparenz sprachst du gerade an. Gerade wenn wir über Markenkommunikation, über Marken sprechen, ist das die große Chance eigentlich wieder von starken Marken ja noch stärker zu werden oder noch mehr in die Relevanz zu kommen, weil man denen auch noch mehr vertrauen kann? Und was bedeutet das vor allem auch für die Marken? Wie stark müssen sie mit diesem Vertrauen umgehen, um Kundinnen und Kunden nicht zu enttäuschen?
Ich glaube, das ist total essentiell ist. Total essentiell. Nochmal, wenn jetzt alle Menschen, und das ist natürlich total übertrieben beschrieben, wenn jetzt quasi alle Menschen die Möglichkeit haben, Content zu produzieren, dann wird es zu zwei Dingen führen. Zum einen, Differenzierung wird wieder wichtiger. Das heißt, hier spreche ich aber nicht von klassischen Corporate Designs, wie auch immer, sondern ich spreche von intelligenten Systemen, also die verstehen, die Algorithmen verstehen, die sich weiterentwickeln etc. pp., aber sich differenzieren. Weil das, was nicht passieren sollte, ist, dass gerade wenn Marken in der Kommunikation sind, dass es in ein Umfeld rutscht, wo Dinge egal sind oder nicht mehr zu unterscheiden sind. Und ich glaube zweitens, dass dieser Content-Schock, so beschreibe ich das immer, wenn jetzt alle oder quasi alle Menschen Content generieren können, dass er dazu führt, dass wir eine riesen Flut an auch künstlichen Inhalten auf unterschiedlichen Plattformen, in digitalen Umfeldern, wie auch immer, sehen wird und dass das dazu führt, dass Leute sich davon wegdrehen und dass sie vielleicht wieder stärker, oder das ist die These, nach Menschlichkeit, nach echten Verbindungen suchen, dass sie nach Authentizität suchen, dass sie nach emotionalen Stories suchen und dass das wieder viel stärker in den Mittelpunkt rückt. Wie gesagt, in sinnvoller Verbindung mit technologischen Plattformen oder Tools. Und man sieht auch, es gibt viele Movements, die gerade stattfinden in jüngeren Generationen. Es gibt diesen Offline-Club, total interessant, wo sich Leute im echten Leben treffen, um ihre Handys wegzulegen und ein Buch zu lesen. Also es ist natürlich schade, dass man solch einen Offline-Club braucht, um ein Buch zu lesen. Aber das Schöne daran ist, dass es hat in Barcelona angefangen. Das Ganze findet jetzt sonst wo statt auf der Welt. Es gibt ganz, ganz viele Locations in unterschiedlichen Ländern, wo Menschen im echten Leben wieder zusammenkommen, weil sie müde werden. Viele sprechen ja auch von diesem Brain Rot, dass du den ganzen Tag irgendwie bombardiert wirst mit irgendwelchen Informationen und dass du darüber einen gewissen Humor bekommst oder dass du subkulturelle Dinge stärker verstehst. Das ist ja alles total spannend, aber ich glaube, dass eben diese Storytelling, ich nenne das immer Herz und Seele einer Marke, dass man eben das wieder ein bisschen stärker in den Mittelpunkt rückt in einer sinnvollen Verbindung mit technologischen Lösungen. Und unterm Strich glaube ich auch, ob es jetzt Marken sind, die Retail-Stores haben oder nicht oder rein E-Commerce, wir müssen anfangen, darüber nachzudenken, wie gehen wir denn damit um, wenn Leute sich mehr und mehr aus digitalen Räumen zurückziehen. Wie kreieren wir denn trotzdem irgendwelche Touchpoints im echten Leben? Ich glaube, auf der OMR dieses Jahr war das auch ein großes Thema, diese Real-Life-Moments. Vodafone hat da eine schöne Kampagne gemacht. Movistar aus Spanien hat eine schöne Kampagne gemacht. Sehr, sehr spannende Sachen. Da ging es stark darum, dass die Marke sich in den Hintergrund, also in den Hintergrund zurückzieht und diese echten Momente wieder mehr fördert. Und deswegen glaube ich schon, dass es essentiell ist, eben diese beiden Pole in einer guten Balance zusammenzubewegen.
Ja, genau. Also es geht ja da vor allem darum, dass die sagen, schalte dein Handy doch mal aus. Was natürlich irgendwie seltsam ist für eine Telekommunikationscompany. Genauso wie Veronika Rost bei British Tobacco, die ja diese Kampagne hört auf zu rauchen. Na, Rauchen ist schädlich. Also man sagt so, also wo es auch viel Skepsis natürlich auch wieder im Netz gibt und sagt so, hey, im Moment, ihr verdient euer Geld damit. Warum macht ihr das gerade? Also, aber ich glaube, das ist wichtig und ich finde, das hat auch was mit Corporate Responsibility zu tun. Also mit der Verantwortung, die eigentlich eine Marke auch mit zu seinen Konsumenten hat und da auch mal klar zu sagen, Achtung, das ist auch, da gebirgt auch eine Gefahr bei einer Überdosis. Das ist einfach wichtig. Ne? Das ist nicht nur in der Droge so, sondern da gibt's ja genug auch Studien, die Hirnmessungen gemacht haben mit Handys zum Beispiel und sagen, ne, das ist schon fast wie Heroin, wenn du den ganzen Tag da auf Instagram und so hochguckst. Ne? Ja. Super spannend. Ich glaube, dass dieses ganze Thema Verantwortung auch eine viel größere Rolle eigentlich spielen wird auch in Zukunft. Was sind denn so Fehler, die du siehst, wo du sagst, so, wow, das müssen Marken unbedingt vermeiden? Hast du da irgendwie so 2, 3 Beispiele, wo du sagst, also bitte, wenn ihr auf KI-generierte Inhalte, Bilder, Videos oder sowas setzt, dann bitte diese Fehler nicht machen?
Ich glaube, das überschneidet sich stark mit den Themen, die auch in der Studie besprochen werden. Also du hast das vorhin, glaube ich, auch ganz gut gesagt. Es geht für fast alle, wenn es um generative KI geht, um Effizienzsteigerung, um Kostenreduktion. Und in einem solchen wirtschaftlichen Umfeld wie das, in dem wir uns gerade befinden, macht das natürlich auch total Sinn. Ich glaube aber, und das wäre so einer meiner Punkte, dass man da nichts überstürzen sollte. Vielleicht hier nochmal sehr explizit auf Contentproduktion geschaut. Ansonsten glaube ich, dass wir mit den Marketing-Playbooks, mit den Marketing-Strategien, so wie sie bis heute irgendwie aufgestellt oder wie sie heute funktionieren, dass wir da sehr viel genauer hingucken müssen und dass sich da sehr viele Dinge verändern. Also heißt, was möchte ich sagen? Wir müssen genau hingucken. Wir sollten das Ganze Schritt für Schritt angehen und nicht überstürzen. Nach wie vor, der Mensch sollte Teil des Prozesses bleiben. Wir sehen auch an einzelnen Stellen, dass große Companies sehr viele Leute rausgenommen haben, um das Ganze mit KI zu ersetzen. Und an einzelnen Stellen liest man hier und da, dass die Companies auch wieder zurückrudern und wieder Leute zurückholen, weil es zu schnell zu viel war. Und das ist aus meiner Sicht, sind so, ich würde es nicht Fehler nennen, ich verstehe die Bewegung. Man sollte sich das Ganze aber genau angucken und man sollte überlegen, welche Aspekte ändert man jetzt und welche ersetzt man über KI. Das wird alles passieren, das muss auch teilweise passieren. Aber es ist eben wichtig, das Ganze Schritt für Schritt in Anführungsstrichen bedacht zu machen.
Aber was super zu meiner nächsten Frage, diesen Gedanken, den ich gerade hatte, ist natürlich, du plädierst ja tatsächlich für eine Langsamkeit, für eine kritische Betrachtung des Ganzen, für ein Nicht-Überstürzen. Ich wollte mich gerade fragen, ist es mal wieder ein Risiko, dass wir in Deutschland so innovationsavers sind, ne, weil der Deutsche, ne, es gibt nicht umsonst den Begriff in den USA, German Angst, ne, die deutschen Marken sind ja da eher restriktiv und so weiter. Und läuft uns der Zug nicht davon? Da höre ich raus, nein, und auch zu dem Thema des Personals vielleicht mal aus meiner Sicht sehe ich genauso, sehe ich bei vielen meiner Kunden, die ich berate, dieses typisch Deutsche so, oh super, wir können Kosten kürzen. Ne? Das ist ja, seit Lopez bei VW damals, ist das ja im großen Trend immer auf die Kosten zu kürzen, statt anders zu denken und zu sagen, wie kann ich Umsatz steigern, wie kann ich Effizienz steigern, wie kann ich meinen Mitarbeitenden repetitive Arbeiten wegnehmen und sie mehr auf den Kunden Zeit haben. Das sind ja eigentlich die Gedankengänge, die passieren sollten. Wo ich dann immer sage, nee, nicht Leute rausnehmen, sondern Leute dazunehmen. Du brauchst ja erstmal ein paar Leute, die auch KI verstehen, die Infrastruktur bauen, die überhaupt sich damit beschäftigen und oder deine Leute abzuskillen, damit sie überhaupt in der Lage sind, das zu machen. Und das ist komplett falscher Gedankengang. Ich höre es ganz oft, sie sagen, ja, nee, wir haben ein paar Stellen nicht nachbesetzt, weil kommt da die KI. Und dann fragst du, was macht ihr denn schon? Ja, noch nichts, aber es kommt ja jetzt alles, ne? Und das ist also, glaube ich, ein falscher Weg. Also da mischt sich so diese Technik-Skepsis dieser deutschen Unternehmen/Marken, diesem Druck nach, oh, Kosten sparen wieder. Und das, finde ich, ist eine gefährliche Situation eigentlich auch.
Total. Ich embrace die Zukunft, wie man so schön sagt. Ich liebe Innovation. Ich liebe all das, was da gerade passiert. Und habe ja auch einen kreativen Background. Das heißt, und auch in der Kreation selbst, es geht ja ganz stark um Schärfen, um Schleifen und sich ganz, ganz stark den Themen hinzugeben. Und genau das Gleiche sehe ich gerade eben auch. Was ich meine ist, jetzt nicht einfach im Management eine Entscheidung zu treffen, wir nehmen jetzt 30 Leute raus, weil dann können wir Kosten reduzieren und on top haben wir ja jetzt KI, super, läuft alles. Das ist zu schnell gedacht oder wir ersetzen jetzt alles über virtuelle Lösungen. Also das wird sich rasend schnell weiterentwickeln. Und ich glaube auch daran. Aber es ist eben wichtig, die Leute da draußen zu verstehen, für die man das Ganze macht. Und ich glaube, dass es an vielen Stellen zu schnell gemacht wird und dass man die ganze Bewegung, das ist für mich eher eine atmende, menschliche Bewegung, dass man die in diesem ganzen KI-Thema, dass man sie ausblendet, zu schnell ausblendet. Und ich bin total bei dir. Leute an die Hand nehmen, Tools in der Grundlage wie ein ChatGPT Plus oder Copilot Pro oder was auch immer, wo man dann auch gut Daten verknüpfen kann etc. pp. Das ist total wichtig, weil in der Grundlage muss das alles da sein und in der Grundlage müssen wir die Tools den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen an die Hand geben. Was ich meine oder meinte, ist eben diese übergreifende, zu schnelle Bewegung, die ja sehr gefährlich sein kann. Und ich bin aber auch, ich verstehe auch den Gedanken, dass Deutschland sehr langsam, und das möchte ich damit nicht beschreiben. Hey, lasst uns warten, Schritt für Schritt. Also es ist ich versuche keine deutsche Mentalität zu beschreiben, sondern übergreifend sollte man sich das Ganze genau anschauen. Man sollte genau überlegen, wie geht man in diese Reise oder wie tritt man diese Reise jetzt an. Aber in Innovation und Testen und Probieren ist genauso wichtig und essentiell wie eben der übergreifende Blick.
Aber genau, wenn wir über das nochmal sprechen und vielleicht so im Hinblick auf mentale Gesundheit, ja, was ja auch ein immanentes Thema ist. Wie geht's deinen Kolleginnen und Kollegen dabei und auch sogar noch weiter gefasst vielleicht mit dem viel mehr an Informationen, Bildern, Videos und all diesen Sachen, wo Unternehmen, Marken, Nachrichten in kurzer Zeit deutlich mehr Inhalte generieren können. Ja, was macht diese Flut an Informationen eigentlich mit den Konsumentinnen und Konsumenten und was macht das auch mit euren Leuten, die ja einen ganz anderen Pace irgendwo auch haben?
Ja, total. Ach, ich würde sagen, ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass es eine Herausforderung ist. Also es ist so viel und so schnell alles. Also mit so viel meine ich so viel parallel, was gerade passiert. Ne? Das nochmal, also wenn wir jetzt aus einer kreativen Brille, aus der Kreation sozusagen herausdenken, dann sehen wir natürlich, dass jeden Tag irgendwas noch besser und noch schneller und aber auch da kommen dann Themen wie Datenschutz dazu. Woher werden denn die Sachen gezogen? Das können wir ja nicht mit irgendwelchen Kundendaten verbinden etc. pp. Also das ist total groß, das Thema, und total wichtig. Und da sind wir aus meiner Sicht sehr, sehr gut aufgestellt. Bedeutet aber auch, dass es an der einen oder anderen Stelle ein bisschen langsamer im Prozess wird, was vielleicht sogar auch wieder für das ganze Thema Mental Health, also heißt Schnelligkeit und Diversität in den Tools etc. pp., dass das vielleicht für die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an der einen oder anderen Stelle für ein bisschen mehr Ruhe sorgt. Aber es ist natürlich eine große Nachfrage nach Tools da und nach ganz vielen Tools. Und da muss man einfach gucken, wie geht man in das Thema rein. Ich glaube, für fast alle ist es auch eine große Herausforderung, das alles irgendwie einzubinden auf all diese Ebenen, die ich gerade besprochen habe, Datenschutz, Kreativität, qualitativer Output etc. pp., das alles zu verbinden und das in einer Schnelligkeit und Dynamik, die ja vielleicht auch teilweise verlangt wird. Also wir können das doch jetzt alles mit KI machen. Jein. Also Teile ja, Teile nicht. Wenn wir über Qualität sprechen, brauchen wir nach wie vor die Zeit. Du musst auch die Tools, die ganzen Workflows bauen. Du musst, also da gibt's ja ganz, ganz viele Dinge, die noch getan werden müssen. Aber unterm Strich, ich glaube, es ist eine große Herausforderung für viele und es ist total wichtig, eben erstens die richtigen Tools an die Hand zu geben und dann die Leute an die Hand zu nehmen, mit auf die Reise. Also heißt auch zu fragen, zu involvieren etc. pp. Weil sonst wird es, glaube ich, ganz, ganz schnell zu viel. Wie so ein Nebel, der sich nicht mehr legt. Und ja, so würde ich es beschreiben.
Du sprachst ja auch gerade schon diesen Offline-Book-Club an. Haben wir jetzt eine Gegentrendbewegung, wenn wir uns das anschauen? Es hat ja irgendwie angefangen mit Vinyl, ist auf einmal wieder hip geworden. Eine Schau analoge Fotografie ist super hip geworden. Und witzigerweise, also auch bei mir in der Familie, meine Tochter kam eigentlich damit an und sagte, ich will wieder analog fotografieren. Dann dachte ich so, ich habe noch Kameras im Keller und jetzt fange ich auch wieder damit an. Und das ist tatsächlich eine ganz andere Art der Fotografie. Du knippst ja nicht mehr, sondern überlegst dir ja vorher ganz genau, was du machst, weil so ein Foto ja auch relativ teuer ist. Und es gibt eine Vielzahl an Geschäften, die jetzt wieder analog entwickeln. In Hamburg Chrome, in Berlin Click & Sur und so weiter. Überall in allen Städten kommen eigentlich diese Themen wieder hoch. Siehst du auch eine Renaissance der Printwirtschaft kommen?
Das ist schwer für mich zu beantworten. Ich habe meine gesamte Karriere im digitalen Umfeld verbracht und würde wahrscheinlich immer mehr in die Richtung sprechen. Aber ich glaube, es gibt eine große Welle gerade, die so eine Art Retro-Trend, ne? Also das sieht man auch auf Social Media ganz stark und darin versteckt, verkapselt wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen der Ruf nach Entschleunigung. Das ist das, was ich gesagt habe. Was für einer unfassbaren Flut wir an Informationen und an Content wir gegenüberstehen, ist ja nicht mehr zu vergleichen mit dem, wie es vor 1-2 Jahren war. Das ist ja sehr, sehr viel mehr geworden. Die Algorithmen haben sich verändert und so weiter und so fort. Dass ich schon glaube, und das beobachte ich auch bei einzelnen Influencer, Influencerinnen, die dann anfangen zu addieren, wie viel Zeit sie in ihrem Leben wahrscheinlich schon auf Social Media verbracht haben. Und das ist eben wir von einer Person um die 30 aus, dass es wahrscheinlich schon knapp 5 bis 10 Jahre waren, die man so vor diesem Screen verbracht hat. Und in der Zeit wahrscheinlich Dinge verpasst hat mit der Familie oder einfach schöne Momente mit den Freunden etc. pp. Daran merkt man, dass es nicht nur Marken sind, wie vorhin gesagt, also Vodafone oder Ähnliches, die diesen Trend aufnehmen, sondern dass das aus der Community, aus der Nutzerschaft sozusagen selbst kommt und dass das ganze Thema, das Verlangen nach Entschleunigung / echten Momenten viel, viel größer wird. Und ich sehe da eine starke Verbindung zu dieser großen Welle an Content und Möglichkeiten, Content zu kreieren. Sehr, sehr viel schneller, sehr, sehr viel einfacher. Also das heißt, wenn ich damals noch irgendwie ein Asset alle 2 Tage hochgeladen habe, dann sind es heute 20. Und das, ja, das summiert sich einfach extrem und das belastet den Kopf. Das ist das Thema, was ich vorhin angesprochen habe, Brain Rot. Also wenn du einfach so extrem in diesen Rabbit Holes steckst. Es gibt Assets, die teilweise auch jüngere Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter zeigen, wo ich sage, worum geht's hier gerade? Also da entstehen so viele Dinge und da gibt's ja auch die Dead Internet Theory, dass irgendwann sozusagen alles nur noch künstlich generierte Inhalte sind. Und das sind alles Sachen, die sind sehr, sehr spannend zu beobachten. Und ich glaube, die kann man auch, wie gesagt, da gibt es unterschiedliche Meinungen zu. Aber was ist die Gegenbewegung? Wie können wir den Mensch wieder mehr in den Mittelpunkt stellen? Wie kommen wir aus den Bedürfnissen heraus so? Und nicht andersrum. Wir müssen jetzt alles günstiger machen. Wir müssen noch mehr rausgehen und so weiter und so fort. Das ist der essentielle Punkt. Und diese ganzen Bewegungen, die wir gerade beschreiben, diese ganzen Bedürfnisse, die wir da erleben, also das sind ja alles nur Ausprägungen von Bedürfnissen. All das zeigt, dass da gerade sehr, sehr viel passiert und dass man sich in der Markenstrategie, sei es jetzt rund um Social Media, digitale Kanäle, offline, Gedanken machen muss und dass man die Dinge verbinden muss. Und ich glaube schon, dass auch gute Out-of-Home-Installationen, Events mit Influencern, also einfach Wege finden, wie man die Dinge verbindet und dass sie wieder einen größeren Stellenwert haben werden oder nach wie vor einen großen Stellenwert haben. Aber die Frage ist eben, wie verbindet man die Dinge und geht eben auf diese Suchbewegungen ein?
Mhm. Ja, ich reise ja viel und es kommt dann auch mal vor, dass ich irgendwie abends im Restaurant alleine sitze und ich gebe mir dann immer Mühe, nicht das Handy rauszuzücken und mich damit zu beschäftigen sozusagen, sondern ich gucke mir tatsächlich den Raum an und die Menschen und bin immer wieder erstaunt, wie vor allem Jüngere, aber eigentlich gar nicht altersbezogen, vier Leute an einem Tisch sitzen und alle vier in ihr Handy reinzuschauen, wo ich denke so, warum geht ihr eigentlich gemeinsam essen? Manchmal juckt es mich aufzustehen und mal rüberzugehen und zu sagen, was macht ihr eigentlich hier? Ja, nutzt doch die Zeit, die ist so kostbar. Aber ja, ich bin da bei dir. Ich glaube, echte menschliche Bewegungen kommen wieder en vogue und werden wieder mehr geschätzt werden.
Verantwortung von Marken. Wie gehen wir denn mit den Themen um? Abhängigkeit von digitalen oder Social Media Plattformen. Wie gehen wir damit um, wenn junge Menschen sich mehr und mehr in diesen Screen vertiefen und oder sogar einschließen? Ich selbst habe das auch. Wir haben letztens noch drüber gesprochen. Sehr interessant, auch hier in der Agentur. Wir verbringen unseren ganzen Tag in der digitalen Welt, was ja auch Sinn macht. Und ich habe ganz oft den Moment, weil du es vorhin beschrieben hast, dass ich rausgehe und einfach nur 2 Minuten in die Bäume schaue. Und merke, wie mein Kopf sich total runterfährt, wie mein Gehirn sich wie so ein Durchatmen durch meinen Kopf läuft. Und man merkt es wahrscheinlich bei sich selbst auch, dass all das Auswirkungen auf einen hat. Aber nochmal, es gibt viele Potenziale, es geht aber auch ganz stark um Verantwortung. Mehr Verantwortung in den nächsten Monaten und Jahren von Marken. Es geht nicht mehr nur darum, einfach Brand-Messages rauszudrücken, sondern es geht eben darum, den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen. Und das ist für viele nicht neu. Ich glaube aber, dass es sehr viel wichtiger werden wird in den nächsten Monaten.
Ja, ich weiß leider nicht mehr, wer mir das mal gesagt hat, aber ich habe das adaptiert. Der hat mir gesagt, die größte Kreativität bekommt man, wenn man einfach nur in die Wolken schaut. Weil das mache ich seitdem auch immer wieder gerne. Und es ist in der Tat so, wenn man sich einfach mal auf eine Bank setzt oder auf die Wiese legt und einfach mal nach oben schaut und diese Bewegung der Wolken, diese verschiedenen Formen und sowas, dann passiert irgendwie was im Kopf. Da fängst du auf einmal an die wildesten Sachen zu denken. Also irgendwie fand ich das einen sehr, sehr guten Tipp, der mich in den letzten Monaten oder Jahren geprägt hat. Also das fand ich ganz cool. Ich habe überlegt, ob ich dich noch das frage, aber ich glaube, das ist eine Frage, die gar keiner so wirklich beantworten kann. So was sind die Trends, die jetzt in den nächsten 3 bis 5 Jahren passieren? Ich glaube, das ist so ein schnelllebiges Geschäft, dass wir nichts viel sehen. Ich glaube, was wir sehen, ist, dass alles besser wird. Das heißt auch, ne, sowohl beim Bildniveau wie beim Videoniveau sind wir ja heute auf einer Qualität. Ich hatte ja heute Morgen auf LinkedIn noch ein Bild gesehen von einer jungen Dame, die hat gesagt, guck mal hier, das war ein KI-generiertes Bild von mir von 2023 und von heute.
Exakt.
Und du siehst also einen unfassbaren Unterschied.
Ich kann darauf 1, 2 Gedanken teilen. Also zum Thema Trends ist natürlich, wie du sagst, sehr, sehr schwer, da jetzt eine Aussage zu treffen, weil es bewegt sich wirklich extrem schnell. Ich glaube, nichtsdestotrotz, und das sieht man ja aktuell, wir haben das ganze Thema rund um Agenten, was gerade größer und größer wird. Und ich glaube, dass das auch mehr und mehr Einzug erhält. Also wenn die Interfaces oder die wie man die Agenten zusammenbewegt, wenn das alles zugänglicher und einfacher wird, dann wird das einen großen Impact haben auf das, was wir tun im Marketing, aber auch auf das in Anführungsstrichen normale Leben. Wir sehen sehr, sehr viele Themen rund um Robotik. Wir sehen ganz, ganz viele Themen rund um Digital Twins. Ich habe letztens noch ein Interview gehört von Jason Wong, Nvidia CEO, der sagt, sie trainieren jetzt ein Digital Twin. Es ist die Welt, die Welt quasi als Digital Twin und sie füttern das Ganze mit Daten, sodass du irgendwann Unwetter, Wetter und andere Dinge vorhersehen kannst. Es gibt auch Aussagen vom Softbank CEO, der sagt, dass diese ganzen AGIs in den nächsten 5 bis 10 Jahren 10.000 Mal schlauer sind als jeder Mensch auf dieser Welt. Und das sind natürlich, das sind jetzt keine Trends, aber das sind Bewegungen, die so schnell und so viel Einfluss haben werden auf, wie wir Kommunikation gestalten werden können. Und das in Verbindung mit Agenten. Ich glaube, dahin bewegt sich gerade extrem viel.
Und da habe ich auch wieder ein schönes Beispiel aus dem Real Life gerade gestern Abend gelesen von einer Seherin aus Japan, die tatsächlich blind ist, die aber gesagt hat, dass ich glaube am 5. Juli irgendwie ein Erdbeben passieren wird, weil da tektonische Platten irgendwie zusammenfassen und 50% der Reisebuchungen sind storniert worden, die in diesem Zeitraum da waren. Also man sieht, auch in Real Life gibt es auch noch Prädiktionen und die Menschen glauben dran, wir werden sehen, was da passiert. Vielleicht zum Abschluss des Gesprächs, lieber Dennis, wie immer noch eine Frage aus unserem Networking-Kartenspiel The Deep Talk, Hamburger Startup. Wir haben über KI gesprochen und über die Vorteile, hohe Skalierbarkeit, Schnelligkeit. Was würdest du denn sagen, ist dagegen eine zutiefst menschliche Superpower? Oder was ist sogar deine menschliche Superpower?
Empathie, Intuition und Kreativität. Ich werde oft gefragt, was genau bedeutet Kreativität für dich? Da würde ich nicht sagen, ein Bild zu malen, sondern ich spreche von dem schöpferischen Prozess, der ein wenig Zeit benötigt und der ja einfach versucht, unterschiedliche Dinge zu verbinden auf eine ungesehene, inspirative, wie auch immer Art und Weise. Und ich glaube, dass das, was wir gerade erleben, extrem viel Kreativität braucht. Das heißt, wir müssen anfangen, diese Themen, die sich so schnell bewegen und so schnell entwickeln, auf eine kreative Art und Weise zusammenzuführen. Und das ist genau das, was ich versucht habe zu sagen. Creativity und Tech ist für mich die Zukunft. Aber es spielt der Mensch und seine Intuition, seine Empathie spielt eine Riesenrolle. Und das dürfen wir nicht vergessen. Das muss ja Teil bleiben.
Sehr, sehr schönes Schlusswort. Angefangen habe ich mit Apple, dann höre ich auch mit Apple auf. Passt wunderbar. Think Different war eine große Kampagne von Apple. Ich glaube, das ist das Motto, was jetzt auch ansteht. Vielen Dank, lieber Dennis, für das spannende Gespräch über KI-Menschen in der Kommunikation von Unternehmen. War sehr, sehr spannend, dir zuzuhören.
Vielen Dank, Harald.
Ja, wenn euch diese Folge gefallen hat, dann findet ihr wie immer alle Folgen des Susan Sneakers Podcast auf der Webseite von Deininger sowie auf allen favorisierten Plattformen wie Apple Podcasts, Spotify und weitere. Die Links auch zu der spannenden Studie sind in den Shownotes und ansonsten ja vielen Dank fürs Zuhören. Macht's gut und wir hören uns in 14 Tagen wieder zusammen mit meinem Kollegen Joy in der Suits & Sneakers Leadership Edition. Bis zum nächsten Mal. Tschüss aus Hamburg.
Tschüss, macht's gut. Ciao.